sehen, hier ist also mehr am Werk als einfach nur eine Krankheit. Und das Ganze bringt die Jünger nun in eine peinliche Situation. Es war nicht den ersten bösen Geist, den die Jünger erlebt hatten. Über die anderen konnten sie quasi verfügen in der Vollmacht Jesu. Der Gedanke dahinter ist, die Vollmacht Jesu bedeutet, Jesus sendet sie aus und bevollmächtigt sie, etwas in seinem Namen zu tun. Da geht es nicht um magische Kräfte oder Wunderheiler von einzelnen Menschen, sondern hier geht es im Grunde um einen Ausweis der Macht von Jesus Christus. Er kann über diese Geister gebieten, was sonst eigentlich kein Mensch kann. Die Jünger haben so gehandelt und viele Geister ausgetrieben. Die Menschen haben das gesehen und haben gestaunt darüber, dass das passiert, fanden es großartig oder haben sich darüber gefreut. Und nun funktioniert es das erste Mal nicht. Und das gerade in einer ganz peinlichen Situation, denn das ganze Volk stand drumherum und Schriftgelehrte und die haben alle quasi geguckt und gesagt, na, zeig doch mal her, das wollen wir auch mal gerne sehen. Und dann der Vorführeffekt. Nichts passiert. Sie schaffen es nicht. Und wieder probieren sie es und sie schaffen es nicht. Es passiert nichts. Das Kind ist nicht geheilt. In dieser Situation nun tritt Jesus quasi auf und die Situation entwickelt sich. Es ist eine Geschichte, die um zwei Pole kreist, und zwar Glauben und Unglauben. Was meint das? Diese beiden Themen, Glaube und Unglaube, sind aufs Engste miteinander verknüpft und hier gibt uns Jesus mehrere Lektionen auf den Weg, was wir über diese beiden Themen lernen können. Und zwar nicht nur als vielleicht Christ oder Nicht-Christ, sondern selbst als Christ, der im Glauben steht, müssen wir etwas verstehen über die Natur des Unglaubens, um etwas über Jesus Christus zu erfahren. Und das macht er an dieser Stelle. Glauben in der Bibel, das wisst ihr vielleicht schon, ist mehr als nur, ich glaube, dass etwas passiert. Ich kann zum Beispiel, wenn ich vom Nachbarn gefragt werde, ihr kennt das Beispiel, habe ich schon ein paar Mal gebracht, wenn der Nachbar sagt, ich glaube, wie wird morgen das Wetter? Und dann sagt er, ich glaube, es wird morgen regnen. Dann geht es um eine Sachaussage und er denkt, guckt sich das vielleicht Wetter an oder hat eine Wettervorhersage gesehen und sagt, ich glaube, morgen wird es regnen. Da geht es um eine Wissensabfrage. An Jesus glauben ist aber nicht eine Wissensabfrage in erster Linie, sondern da geht es um ein vertrauensvolles Miteinander, um eine Vertrauensbeziehung zu Jesus. Und die ist hier gemeint. Es geht um Glauben an Jesus, das heißt Vertrauen zu Jesus. Deswegen ist Unglaube natürlich immer Mangel an Vertrauen zu Jesus. Also geht es da um ein Geschehen zwischen Personen und nicht quasi um ein Glauben an eine Sache in erster Linie. Und wenn wir uns diesem Unglauben mal zuwenden wollen, die Geschichte strotzt nur vor Unglauben, und zwar an ganz vielen Stellen, nicht nur auf Seiten des Vaters. Zunächst mal sind da die Schriftgelehrten. Die Schriftgelehrten fielen dadurch auf, dass sie Jesus begegnet sind mit ablehnender Haltung. Sie haben nicht geglaubt, dass dieser Typ das sein kann, was er von sich selbst behauptet. Das war der erste Punkt. Sie glaubten nicht, dass er der Gesandte Gottes ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er der König ist, den Gott geschickt hat, der Retter ist, der uns hilft. All das glaubten sie nicht. Das ist der erste Aspekt des Unglaubens. Dann gibt es einen etwas versteckteren, und zwar bei den Menschen, die in der Menschenmenge sind, die dabei stehen und das gerne sehen wollen. Und es wird darin an ein paar Formulierungen irgendwie sehr schön deutlich. Und zwar sind das Menschen gewesen, die gerne ein Wunder gesehen hätten und auch klasse gefunden hätten, wenn Jesus das Wunder getan hätte. Aber eigentlich ging es ihnen nicht darum zu verstehen, wer Jesus ist, sondern es ging ihm eher darum zu sehen, irgendwas vollkommen Außergewöhnliches zu sehen. So wie man heute vielleicht in so eine Zaubershow geht, die vielleicht in Hamburg oder so dann in so einer großen Arena läuft, da gibt es einen weltweiten Zauberkünstler, der da irgendwelche Tricks macht, magischen Tricks, da geht man hin und will sich das angucken, um danach erstaunt zu sein. Und so waren auch diese Menschen dort. Denen ging es nicht darum, Jesus kennenzulernen oder an ihn zu glauben, sondern etwas Besonderes zu erleben. Das ist aber letztendlich auch eine Art von Unglauben. Diese Art und Weise, wie sie das erleben wollten. Denn sie glaubten eigentlich gar nicht, dass das wichtig ist, was Jesus da alles sagt, sondern sie glaubten, das Eigentliche sind diese aufsehenerregenden Wunder. Das wollen wir sehen. Und zuletzt Unglaube auf Seiten der Jünger. Die Jünger begreifen nämlich nicht, mit wem sie es bei Jesus zu tun haben. Und deswegen auch diese harten Worte. Jesus schilt ja regelrecht die Leute, die da um ihn herumstehen und sagt, meine Güte, was seid ihr für ein halsstarriges Geschlecht? Wie lange muss ich noch mit euch zusammen sein? Das sind sehr harte Worte, die Jesus hier spricht. Weil im Angesicht von dem, was sie dort alles erlebt haben, der Unglaube umso unverständlicher wird. Einige Zeilen vorher gibt es nämlich einige Jünger, die einen ganz unverhüllten Blick auf Jesu Herrlichkeit bekommen. Vorher ist die Geschichte der Verklärung Jesu. Das heißt, da gibt es Menschen, die sehen Jesus nicht nur in seiner menschlichen Gestalt, sondern sie bekommen einen Einblick in seine göttliche Herrlichkeit. Und sie sehen das sogar mit eigenen Augen, greifbar. Und trotzdem zeigen sie da in dieser Geschichte eigentlich, dass sie nicht wirklich glauben, nicht richtig verstehen, was Glauben bedeutet an dieser Stelle. Und jetzt kommt quasi einer der ersten wichtigen Punkte. Jesus dient nämlich den Jüngern, Jesus dient dem Kind, was krank ist und durch diesen Geist gebeutelt ist, und dem Vater, der dort ist. Jesus dient Menschen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie irgendwie Unglauben haben. Und das finde ich erstmal großartig. Jesus ist kein Herr, dem wir folgen, der wartet und sagt, habe nur genug Glauben und dann mache ich auch etwas. Oder dann diene ich dir oder tue dir wohl. Gott ist nicht derjenige, der wartet, bis genug Vertrauen da ist, um dann etwas zu tun. Sondern er handelt, obwohl die Menschen um ihn herum eigentlich durch Unglauben geprägt sind. Jesus dient den Jüngern, dem Kind und dem Vater, trotz dem ganzen Unglauben, der ihm da entgegenströmt. In unserem eigenen Leben, oder ich auch in meinem Leben, habe es auch immer wieder mit Unglauben zu tun. Und das ganz persönlich, also nicht bei anderen Menschen, sondern auch in mir drin. Unglaube ist nichts, was, sag ich mal, mich gar nicht betrifft, weil ich bin ja auch offiziell quasi Christ. Das sind so Dinge, die man da rausschiebt. Unglaube ist etwas, was in meinem eigenen Herzen ist, was ich selber finde. Und ein Unglaube ist es, der auch da ist, wenn ich weiß, dass Gott existiert. Selbst wenn ich als Christ sage, ich bin fester Überzeugung, Gott ist da. Ich zweifle nicht daran, dass es ihn gibt. Kann es doch sein, dass unser Herz voller Unglaube ist. Der Glaube ist nicht die Voraussetzung für Wunder. Der Glaube ist noch nicht mal die Voraussetzung dafür, dass Gott gnädig in deinem Leben eingreift. Und das ist, glaube ich, eine ganz beschämende Lektion, die man lernen kann oder die ich auch lernen musste in meinem Leben. Dass Gott sich mir an manchen Stellen gnädiglich zuwendet und mir etwas schenkt oder sich um mich kümmert oder mich versorgt, gerade an einer Stelle, wo ich ganz unten bin und überhaupt kein Beispiel dafür bin, besonders glaubensvoll zu sein oder hoffnungsvoll. Gott ist ein Gott, der da diese Logik durchbricht. Es gibt noch eine zweite wichtige Lektion in dieser Geschichte, die wir gleich am Anfang hier finden können. Christen, die besondere Leitungsverantwortung haben, können auch hier an Jesu Handeln etwas lernen. Auch in der Gemeinde gibt es nämlich Momente, oder selbst wenn man kein Leiter ist, Momente, wo man einem anderen Menschen begegnet und denkt sich, das war jetzt mal alles andere als christlich. So, das gibt es immer wieder, dass man Menschen begegnet und dass es da Reibung gibt und dass man sagt, Moment mal, das war jetzt nicht nur eine andere Meinung, sondern das war doch irgendwie, das hat doch nichts mit Glauben zu tun, was da gesagt wurde oder mit, auf welche Art und Weise man zum Beispiel über Finanzen geredet hat oder über den Plan, wie es weitergeht in der Gemeinde. Immer wieder hat man mit Unglauben auch da zu tun. Und vielleicht saßt du da mal da und hast dich richtig geärgert über so einen Kommentar, der da mal an der Seite kam von irgendjemandem oder so einen Einwurf von jemandem, der so reingedrückt wurde oder über eine Mail, die du bekommen hast. Das kann alles sein und passieren. Und vielleicht bist du da auch einer Art von Unglauben begegnet in einem Moment. Das kann sein. Da möchte ich dir den Rat geben, schneid dir eine Scheibe von Jesus ab. Ich weiß, das ist schwierig. Aber schneid dir eine Stelle davon ab. Jesus dient denen, die Unglauben in ihrem Herzen haben. Deswegen ist der Dienst, den wir untereinander einander geben, auch immer einer von Menschen, die Unglauben im Herzen haben, zu anderen Menschen, die auch Unglauben im Herzen haben. Wir können nicht davon ausgehen, dass alle anderen gute Christen sind und wir die Einzigen sind, die zu kämpfen haben, sondern wir haben das alle. Und deswegen ist der Dienst auch einer, zu dem wir herausgefordert sind und nichts Selbstverständliches. Wir sollen nicht nur den Menschen dienen, die uns wohlgesonnen sind oder die uns nie Probleme machen, sondern gerade auch denen, die uns querliegen. Ich möchte noch einen besonderen Blick werfen auf diese Figur des Vaters, diesen Mann, der dieses Kind bringt mit der Hoffnung auf Heilung. Ich finde das eine ziemlich harte Gestalt. Also dieser Mensch ist einer, wenn ich mich in den rein versuche reinzudenken, dann zerreißt das mir selbst das Herz. Er leidet und ist verzweifelt. Und ich möchte dich fragen, was wäre denn für dich schlimmer, wenn du selbst Kinder hast? Was wäre denn für dich schlimmer, dass du eine Krankheit hast oder deine Kinder? Ich finde das überhaupt gar keine Frage. Das ist überhaupt keine Frage. Es ist furchtbarer, hilflos dabei zu sitzen und ein krankes Kind zu sehen und zu haben. Die Jünger konnten nicht helfen. Und so zweifelte der Vater fast schon natürlicherweise auch irgendwie an dem, der diese Jünger ausgesendet hat. Denn er denkt sich, die machen das in seinem Namen, es funktioniert nicht. Ist mir das nicht vielleicht Grund genug zu zweifeln an diesem Jesus? Ist das nicht ein nachvollziehbarer Gedanke, ein nachvollziehbarer Zweifel? Und das merkt man daran, wie dieser Vater mit Jesus redet. Er sagt nämlich, wenn du etwas tun kannst. Diese Formulierung ist, er sagt, wenn du etwas tun kannst, so hilf doch. Aber das ist eher so ein, schon, ich habe fast aufgegeben. Ich gucke den Jesus an und sage, wenn du noch irgendwas an der Situation verbessern kannst, dann mach halt. Das ist eigentlich nicht ein Satz des Glaubens, sondern eigentlich ein Satz der Hoffnungslosigkeit. Wenn du etwas tun kannst. Und vielleicht hast du auch mal so einen Satz gesagt, als du im Gebet warst zu Gott, weil du so wenig damit rechnen konntest oder wolltest oder dachtest zu können, dass Gott noch eingreift. Vielleicht saßt du auch mal da und sagst, Gott, wenn du noch irgendwas machen kannst, bitte, mach irgendwas oder so. Vielleicht hast du auch so einen Satz dabei gehabt. Ich denke, da können wir uns vielleicht an ein paar Stellen mit diesem Mann identifizieren. Jesus durchkreuzt aber die Antwort. Er sagt dem Vater nicht, doch, ich versichere dir, ich bin ganz besonders vollmächtig. Du darfst mir vertrauen. Das sagt er gar nicht. Sondern er lenkt den Blick des Vaters weg von Fähigkeiten hin zur Person von Jesus Christus, zu sich selbst. Er lässt sich nicht auf eine Diskussion ein und sagt, hey, ich gebe dir ein ganz klares und gutes Argument, warum ich helfen kann. Der Vater sieht nämlich nichts anderes als nur diesen einen Moment und dieses eine Problem vor seiner Nase. Er versteht noch gar nicht, wer Jesus ist und was er für ihn bereit hat, sondern hat nur so einen ganz schmalen Ausschnitt dabei. Jesus sagt, schau auf mich, das ist das Entscheidende. Das ist das, worauf sich dein Glauben gründen kann. Und das ist, finde ich, ein wichtiger Punkt. Wir sind vielleicht schnell dabei, unser Vertrauen auf diese äußeren Dinge zu lenken. Zum Beispiel auf eine Erfolgsbilanz, dass wir sagen würden, Jesus, wie viel hast du denn schon geheilt, die sowas hatten? Und wenn er dann sagt, bis jetzt ist meine Heilungsquote 99%, dass man dann sagt, ja, dann habe ich Vertrauen. Vielleicht gehst du selber dein Leben manchmal auch so an und denkst dir so, ja, ist schon oft gut gegangen, da vertraue ich mal. Oder die Person, der kann man vertrauen, das ist super. Vielleicht hast du so ein Vertrauen auf das Jahr, was jetzt vor dir liegt, und dass du sagst, ich vertraue darauf, dass das besser wird als das letzte. Vielleicht glaubst du auch oder vertraust einem bestimmten Gemeindeprogramm, wenn das jetzt anläuft, dann wird alles besser werden. Oder vielleicht, wenn die richtigen Personen in Leitungsverantwortung kommen oder wenn der richtige Pastor berufen ist oder wenn die richtige Landesregierung endlich da ist oder die richtige Bundesregierung da ist, dann ist so der Moment gekommen, an dem man dann wieder vertrauen kann, wo man dann wirklich Schritte wagen kann. Und Jesus sagt, nein, darum geht es gar nicht. Es geht nicht darum, Fähigkeiten zu vertrauen oder Leuten mit Fähigkeiten zu vertrauen, sondern es geht darum, dass wir Jesus vertrauen dürfen, ihm selbst vertrauen dürfen. Und darin, in diesem Moment dieser Verzweiflung des Vaters, kommt dieser Schrei, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ein Gebet, was, glaube ich, auch zu unserem werden kann. Der Vater erlebt nämlich beides gleichzeitig. Er erlebt Glauben, Hoffnung, Vertrauen, aber nur ganz, ganz wenig. Und was er auch erlebt, ist Unglauben. Der fragt, der zweifelt, der in Frage stellt. Vielleicht erlebst du diesen Zerriss auch gerade ganz praktisch in deinem Leben. Vielleicht bist du auch gerade hier und sagst, eigentlich, ja, ich glaube an Gott und ich vertraue ihm. Ich habe auch eine Geschichte mit ihm vielleicht schon, vielleicht sogar schon eine lange Geschichte mit ihm. Und doch gibt es so Dinge, wo ich merke, da fällt es mir schwer, Gott zu vertrauen. Und bei uns in unserer aufgeklärten Welt, wir haben ja immer Gründe dafür. Also bei mir ist es so, mein Unglaube, der zeigt sich immer in Argumenten. Ich finde Argumente großartig, ihr kennt mich, ich denke gerne, macht mir super Spaß und alles. Aber bei mir sind es immer rationale Gründe, weswegen ich nicht vertraue. Dass Gott mich vielleicht herausfordert an der Stelle und sagt, vertrau mir. Und ich sage, ja, aber in den Details, da gibt es ja noch ein paar offene Fragen. Also erstmal, das und das müsste doch noch geklärt sein und hier an der Stelle müsste man noch fragen und warum ist das noch nicht klar. Ich habe viele gute Argumente, warum ich nicht vertrauen kann und versuche das umzulabeln, dem einen anderen Namen zu geben. Ich nenne das dann nicht Unglaube, sondern manchmal lieber vorsichtige Überlegungen oder so etwas. Aber wenn ich mich ganz ernsthaft frage, merke ich, an sich fällt es mir schwer, darin Gott zu vertrauen. Ich möchte dich einladen, dieses falsche Label abzureißen und Unglauben in deinem Leben auch Unglauben zu nennen. Das hat nämlich was Befreiendes, weil dann weiß ich, dass ich den zu Jesus bringen kann und um Hilfe rufen kann wie dieser Vater. Solange ich meinen Unglauben falsch etikettiere und so tue, als wären das in Wirklichkeit ja nur rationale Argumente, das sind eigentlich fast die nur rationale Argumente, glaube ich, aber solange ich das falsch etikettiere, behandle ich die Sache nicht so, wie ich sie soll. Der Vater sagt nämlich nicht, ich glaube und dann habe ich noch ein paar Einwände. sondern sagt, das ist Unglauben in meinem Leben. Mir fällt es schwer, dazu Vertrauen in mein Vertrauen auf dich zu bauen. Und deswegen möchte ich dir den Mut machen. Nenne es, wie es ist, aber dann gehe mit deinem Unglauben zu Jesus Christus. Jesus verstößt ihn nämlich gerade nicht. Er sagt nicht, komm wieder, wenn du genug glaubst. So, dein Unglaube geht mir so auf den Keks. Ich mache das jetzt noch, aber nur, obwohl du unglaubst. Also, so könnte man ja denken, dass Jesus so reagiert. Aber das macht er nicht. Ich lade dich ein, wenn Unglaube, also wenn der Glaube für dich eher eine theoretische Sache geworden ist in deinem Leben, wage es, dieses Gebet zu sprechen wie der Vater. Wende dich an Jesus und sag, Herr, du siehst, dass ich eigentlich glaube, aber hilf meinem Unglauben, denn ich kann den nicht verändern. Ist noch so eine Sache, die hier drin steckt. Unglauben kann man nicht durch eine Entscheidung loswerden. Jesus hätte ja sonst sagen können, du musst dich nur dazu entscheiden zu vertrauen und dann wird das laufen. Aber das ist irgendwie nicht ganz so einfach machbar. Stell dich mal vor, ihr seid an einer großen Schlucht und da ist eine wackelige Hängebrücke, die da ist, mit Holzbrettern, die schon richtig durchgemorscht sind. Und einer vor euch läuft da drüber, über diese Brücke, und da knackst es schon ziemlich. Und ab und zu bricht mal so ein Stückchen einfach so nach unten, der kann sich noch festhalten und geht rüber auf die andere Seite. Dann wird es nicht helfen, wenn ich mir einrede und sage, es wird schon nichts passieren, ich vertraue darauf, das wird nicht funktionieren, weil man hat ja etwas gesehen, dass das nicht hält oder vielleicht gefährlich sein könnte. Durch eine Entscheidung komme ich nicht durch den Unglauben durch, sondern da brauche ich die Hilfe von Jesus Christus. Da komme ich nicht durch eine Entscheidung oder durch Motivationsandachten oder Predigten raus, da brauche ich Jesus selbst. Du kannst an Gottes Existenz glauben und trotzdem voller Unglauben sein. Und deswegen möchte ich dich ganz persönlich fragen, überleg doch mal, wo siehst du denn Unglauben in deinem eigenen Leben? Also wenn du Christ bist, wo erlebst du denn Unglauben in deinem eigenen Leben? Und was sind vielleicht die Gründe dafür? Wo tarnt sich dieser Unglaube vielleicht als Erfahrung, die du mal gemacht hast und die du abgespeichert hast und die jetzt dein Leben eigentlich ärmer macht, weil du kaum noch was von Gott erwartest an dem Punkt? Wo erlebst du Unglauben in deinem eigenen Leben? Diese letzte Lektion ist die Reaktion des Vaters. Der Vater weiß um den Unglauben in seinem Herzen, aber er ist diesem Unglauben hilflos ausgeliefert. Und deswegen schickt er einen Hilfeschrei an Jesus. Hilf meinem Unglauben. Und in diesem Satz wird schon so viel Glaube sichtbar, das ist unvorstellbar. Denn was braucht es, um diesen Satz überhaupt auszusprechen? Es braucht den Glauben, dass der auch helfen kann. Dieser Vater sitzt da und in all seiner Verzweiflung und in all seinen Zweifeln, die er hat, hat er doch den Glauben zu sagen, ich glaube, dass du, Jesus, etwas gegen diesen Unglauben in meinem Herzen tun kannst. Du hast die Macht dazu. In diesem Gebet ist so viel Vertrauen drin, dass ich schon fast wieder ins Staunen komme, wie sehr dieser Vater eigentlich vertraut. Vielleicht ist es doch nicht so, dass er nur so ein bisschen Glauben hatte und ganz viel Unglauben, sondern vielleicht ist da doch viel mehr dabei. Es gehört einiges dazu, sich Jesus zuzuwenden und das zu bekennen. Aber genau das ist es, wozu ich dich einladen möchte. Bekenne vor Jesus deinen eigenen Unglauben. Und ich garantiere dir, dass er dir helfen wird, den Glauben zu finden. Amen. Wir hören auf ein Instrumental und danach werden wir eine Zeit des Austausches haben. Ich werde dazu auch gleich noch etwas sagen.